Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschwister im Glauben. Ich wurde dankenswerterweise schon vorgestellt, nämlich 11 Jahre lang im Kloster gewesen, in Bad Wimpfen. In diesem Kloster bin ich noch weiterhin tätig, werde gern als der Ladenhüter bezeichnet. Nicht allein deshalb, weil ich auch den Klosterladen leite. Aber ja, wie auch immer. So ist dieser Vortrag, den ich hier halte, interessanterweise, obwohl ich schon seit über 10 Jahren als geistlicher Referent in Bad Wimpfen tätig bin, auch für die Malteser, der allererste Vortrag, den ich außerhalb der Klostermauern und außerhalb von Wimpfen überhaupt halte. Ja, es fällt mir nicht ganz leicht. Aber mir wurde ja geholfen. Zum Beispiel der Titel hat mir mein Leiter, der Patrick Hofmacher, ja ein bisschen in die Wiege schon hineingelegt. Das rechte Maß, womit wir geizen sollten und wo wir verschwenderisch sein dürfen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, mich erinnert habe, dass es da Parallele gibt, nämlich Parallelen zu dem, wie ich Wimpfen und mein Kloster dort erlebt habe. So die erste Begegnung, schon als Schüler, 1984, sage ich mal, Begeisterung. Begeisterung für ein Westportal aus dem 10. Jahrhundert, Kirche selbst dann aus dem 13. Jahrhundert, Kreuzgang 13. bis 15. Jahrhundert, alles tipptopp, also wirklich einladend zur Ruhe zu kommen, Spiritualität in sich aufzunehmen, in sich aufzusaugen, am Chorgebet teilzunehmen. Diese erste Erfahrung habe ich gleich gemacht, als ich diesen Text gelesen habe. Aha, das rechte Maß, das Zentrum benediktinischen Denkens und seiner Spiritualität und ein bisschen mit Witz garniert, nämlich womit wir geizen sollten, womit wir verschwenderisch sein können. Ja, das lädt doch dazu ein, drüber nachzudenken, was das denn sein könnte. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, wie es mir in der Begegnung mit dem Kloster gegangen ist, habe ich dann irgendwann erfahren, aha, 13. bis 15. Jahrhundert, der Kreuzgang, 13. Jahrhundert, aber das ist ja gar nicht alles original. Da wurde ja dran getüftelt, da wurde ja restauriert, zum Teil auch ein bisschen alles schief und schlecht gemacht. Und jetzt habe ich langsam die Macken gesehen in diesem Gebäude. Und diese Macken habe ich auch in diesem Text gefunden, der mir da vorgegeben wurde, in diesem Titel, womit ich geizen sollte, verschwenderisch sein sollte, denn in diesem zweiten Schritt, Mensch, da geht mir die benediktinische Seele fast über. Ja, was soll denn der Blödsinn, hätte ich fast gesagt, weil Geiz und Verschwendung nach der Regel Benedikts soll es das überhaupt nicht geben. Also um mal bei diesen Worten zu bleiben, der Zellerat des Klosters, der Verwalter, soll auf jeden Fall nicht geizig, nicht verschwenderisch sein. Nachdem ich jetzt also auf dem Boote der Tatsache wieder angekommen bin, habe ich gedacht, nun ja, aber steckt da was drin? Natürlich, umgangssprachlich steckt da viel drin. Das hat mich auch als erstes angesprochen. Und wie ist es von der Sache her? Und ich bin neu dran gegangen und bin in derselben Regel Benedikts auf folgende Worte gestoßen: Wie es einen bösen und bitteren Eifer gibt, der Gott nicht gefällt, von ihm wegführt und zuletzt vielleicht in die tiefste Hölle führen könnte, so gibt es auch einen guten Eifer, der Gott gefällt, der zu ihm führt und ein Leben gelingen lassen könnte. Aha, das Wort Eifer, doppelt gebraucht, ein guter, ein schlechter Eifer. vielleicht eine Brücke für mein Problem, das ich mit dem Geiz und mit der Verschwendung habe. Und die Möglichkeit, da neu drüber nachzudenken. Aber in welcher Weise? Denn jetzt fällt mir überhaupt erst auf, wo der Hund begraben liegt, hier in diesem Titel. Das rechte Maß. Gleich die erste Worte. Ja, wenn ich zu Hause ein Krimi aufschlage und der heißt schon, also der Mörder war Markus Blüm und der hat am Fluss Neckar den und den umgebracht. Lese ich da noch weiter? Ich weiß doch schon, wie es läuft. Aha, es soll aufs rechte Maß hinausgehen. Zentrum benediktinischer Spiritualität. Aber wenn ich das schon alles weiß, hätte man das nicht ein bisschen anders formulieren können? Ich würde den Krimi nur dann weiterlesen, wenn ich mehr erfahre. Wenn das, was sicher der Kern ist und was die Sachaussage auch ist und bleibt, wenn die aber so garniert und eingepackt wird, dass ich viel mehr durch andere Sachen bereichert werde. Wie waren die psychologischen Konstellationen? Was haben die Akteure mitgemacht? Wie haben die gedacht? Wo haben die gelebt? All diese Sachen. Also, es kommt nicht auf das Ziel an, dass ich da etwas neu entdecken müsste, denn das ist mir schon längst vorgegeben, sondern auf das Drumherum. Und dieses Drumherum, wenn ich denn dieses Paket öffne und mir mal anschaue, was benediktinische Spiritualität heißen könnte, lässt mich eintauchen in eine ganz andere Welt, die da zwischen diesen Buchdeckeln schlummert. Und das finde ich dann doch interessant. Wir werden nämlich versetzt in eine Welt, ja, die wir heute eigentlich fast nicht mehr kennen. Vor, ja, 1700 Jahren, 1600 Jahren, da haben wir eine asketische christliche Bewegung. Menschen, die sich zurückziehen, um wieder das Eigentliche des Christseins erleben zu wollen, erfahren zu wollen. Nicht mehr nur so verbürgerlicht dahin lebe, sondern wieder das spüre, was die Menschen gespürt haben, als sie mit Christus unterwegs waren. Und was machen sie? Sie ziehen sich heraus aus dieser Gesellschaft im 3., 4. Jahrhundert, die so scheinbar christianisiert ist und doch ein Leben bietet, wie man es schon jahrhundertelang kennt. Und es entstehen solche Bewegungen in Ägypten, Antonius der Große im 3., 4. Jahrhundert. Es ist ein Pachomius eben dort selbst. In Syrien, in Kleinasien Aufbrüche. Basilius der Große schreiben auch Regeln, wie denn Zusammenleben oder Mönchsleben überhaupt geschehen könnte, wie man Christus dienen könnte. In Gallien, Caesarius von Arles, auch 4. 5. Jahrhundert, Martin von Tours, uns alle bekannt als derjenige, der den Mantel teilt, hoch zu Ross meistens gezeigt, aber in Wirklichkeit, ja, sich vor allem dem Armen zuwendend und für die klösterliche Umfeld bedeutsam. Er war derjenige, der ein Mönchsleben geführt und Vorbild für viele hunderte Mönche gewesen ist. Eine große geistliche Bewegung seit dem 3., 4., 5. Jahrhundert. Und hier ist nun Benedikt von Nursia angesiedelt. Benedikt von Nursia, Mittelitalien, geboren etwa 480 nach Christus in Nursia, Norcia, in Umbrien. Und jetzt ist die Frage, woher wissen wir eigentlich etwas von dem Mann? Naja, man könnte sagen, man habe ja die Regel. Da steht ja drauf, Regel des heiligen Benedikt. Aber biografisch erfahren wir da über ihn überhaupt nichts. Und wenn nicht Benedikt draufstehen würde, wüssten wir vielleicht nicht mal, dass Benedikt drin ist. Woher wissen wir etwas von ihm? Dadurch, dass 50 Jahre nach seinem Tod Gregor der Große, Papst in Rom, Dialoge geschrieben hat. Dialoge sind in dem Fall Gespräche, in der vor allem aber einer den Dialog vorgibt, nämlich er selbst. Es ist eine Sammlung von Biografien heiligmäßiger Männer oder vorbildlicher Männer, die im italischen Raum gelebt haben. Er hat diese Biografien gesammelt, um sie als Vorbilder des Glaubens dem Leser näher zu bringen. Und einer dieser beschriebenen Personen ist dann Benedikt von Nursia. Wie gesagt, etwa 480 geboren in Nursia und dann als junger Kerl auf zum Studium, jetzt sind wir etwa um das Jahr 500, nach Rom natürlich. Was er dort studiert hat, wird nicht genauer angegeben, wahrscheinlich die normale Studiengänge dieser Zeit. Und das Wichtige aber daran ist, er macht sein Studium nicht fertig. Weiß nicht, ob Sie je studiert haben. Sollte das der Fall sein, werde Sie vielleicht die Entdeckung gemacht haben, dass nicht nur fromme Studenten unterwegs sind, vor allem in so einer Großstadt nicht. Und da kann man leicht auf dumme Gedanken kommen. Jetzt habe ich in Salzburg studiert, fromme Stadt sicher. Auf dumme Gedanken kann man trotzdem kommen, sage ich Ihnen. Aber Benedikt mag es nicht anders gegangen sein. Und er sagt sich, bevor ich mit dieser Welt, Rom damals im Zerfall um 500 nach Christus, schon mehrmals geplündert von Alarich 410 und dann auch von den Goten und so weiter. Aber deshalb eine Stadt im Zerfall, bevor ich mit dieser Stadt untergehe und diesem sittlichen Verfall noch weiter zuschaue muss, nein, ich will was anderes. Ich will Gott allein gefallen, will Mönch werden. Wer ihm das so eingeflößt hat oder woher er das kennengelernt hat, wir wissen es nicht. Aber er geht, macht sich auf den Weg, um zu suchen, was denn für ihn passend wäre. Trifft eine kleine Gemeinschaft in Effide, nicht weit von Rom entfernt. Angesehene Leute wohnen dort, Stiftsherr würde man vielleicht heute sagen. Alles gut betuchte Herren, die ein frommes Leben trotzdem führen. Und Benedikt merkt, ist nichts für mich. Kurz gesagt, ich muss noch mal weiter. Macht sich weiter auf die Flucht und begegnet dort einem Mönch, Romanus. Und dieser Romanus kommt mit ihm ins Gespräch, merkt, worum es Benedikt geht und er kann ihm wohl Hilfe geben. Nämlich, er zeigt ihm eine kleine Höhle bei Subiaco, in die er einfach sich zurückziehen kann, um der Meditation, um dem Gebet anheimzugeben. Er gibt ihm das Gewand der Mönche und er wird ihn geistlich weiterhin begleiten. Begleiten heißt so viel wie, er selbst lebt in einem Kloster nicht weit entfernt. Er wird sich da 2-3 Mal die Woche einfach wegstehlen, sein eigenes Kloster verlassen, um ein bisschen Essen, das er sich selbst vom Mund abgespart hat, mitzubringen in diese Höhle, in der Benedikt lebt und mit ihm auch sich geistlich auszutauschen. So sieht die Ausbildung damals zu einem Mönch aus. 3 Jahre lang erst einmal. Allein in der Höhle, abgeschieden von allen, nur auf Christus besonnen und im Gespräch, im Austausch, im Lernen mit diesem Romanus. Ja, so ein Mann kann aber nicht lang unentdeckt bleiben. Und deshalb hat eine geistliche Gemeinschaft in der Nachbarschaft, in Vicovaro, von ihm erfahren. Ha, da lebt ein frommer Mann in der Höhle. Tolle Sache, was der da macht. Das wäre doch etwas für unsere Leitung hier. Also geht man hin zu ihm, kannst du nicht unser Abt sein? Er sagt, oh, das ist eigentlich nichts für mich. Ich bin ja allein und habe mit Gemeinschaftsleben bisher wenig am Hut gehabt. Aber wenn ihr denn wollt und macht er. Gut, jetzt könnte man sagen, läuft, der hat einen Rand, der Mann. Nämlich, jetzt wird er zum geistlichen Vater auch anderer werden, aber es gab da kleine Probleme. Der war noch immer ziemlich jung, dieser Benedikt, hatte wenig Lebenserfahrung, hat nur eine Ausbildung als Einsiedler bekommen bisher. Er konnte sich selbst durchs Leben und durch die Höhle schlagen, sage ich mal, aber so für andere da sein. Und es ging dann deshalb auch nicht ganz so gut, weil die anderen haben plötzlich gemerkt, Benedikt versucht, neue Sitten einzuführen, wie Mönche wirklich leben sollen. Strenge, nicht rechts, nicht links, geradeaus hat's für Mönche zu geben. Und wenn's faste sollt, dann soll auch das Fleisch knacken, also dann wird nichts gegessen und so weiter. Und richtig, kurz gesagt, für Mönche, die anerst eingespielt sind und die das anerst kennen, wir sollen uns ändern auf einmal. Nein, wir wollen so bleiben, wie ich bin. Also auch der alte Spruch noch in der Werbung immer wieder gern verwendet. Aber wie werde ich so einen Abt los, den ich nun mal selbst gewählt habe, so einen Leiter? Denn der ist doch auf Lebenszeit gewählt. Ah, Lebenszeit, das ist vielleicht auch ein Stichwort. Denn wie lange so jemand lebt, ist ja nicht... Er hat auch eigentlich schon Gott gegeben, aber ich kann vielleicht mal meinen Finger hineinhalten, indem ich ein bisschen Gift in ein Glas Wein gebe. Und dadurch könnte dieser unbeliebte Abt einen schnellen und Todessterbe. Aber wie auch immer, Benedikt durchschaut diesen Anschlag. Der weiß schon, also von denen kommt ja nichts Gutes. Und als er den Segen über diesen Kelch spricht, den er bekommen soll zum Trinken, da zerbricht das Glas, so heißt es. Es zerbricht, ob dieser Mönch, der es ihm dargereicht hat, vielleicht so ein bisschen einen Anflug von Reue gezeigt hat oder Überraschung, oh, jetzt wird dieser vergiftete Kelch auch noch gesegnet und deshalb ein bisschen fest zugreift, oder ob es dann doch so ist, wie die Hagiographie erwähnt, es sei, als hätte man einen Stein danach geworfen und nicht der Segen Gottes. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, Benedikt hat erkannt, also mit denen ist nicht gut Kirche esse, und deshalb werde ich diese Gemeinschaft dort verlassen. Und er ging in seine geliebte Höhle wieder nach Subiaco zurück. Und dort hätte er jetzt alt und grau werden können, wenn nicht Menschen zu ihm gekommen wären, die gesagt habe, oh, wir haben gesehen, wie dieser Benedikt lebt und wie fromm der ist, was der nicht schon alles ertragen hat. Ja, da wollen wir uns anschließen. Und schon habe sich ihm tatsächlich in den nächsten Jahren etwa 140 Leute angeschlossen, weil es wird berichtet, dass er 12 Klöster im Umfeld von Subiaco gegründet hätte. Und wenn jedes Kloster mindestens 12 Leute hat, dann sind wir schon ganz schnell bei, ja eben, so viel. Ich bin ja kein Mathematiker, aber trotzdem wirklich viel. Und das hat aber einem benachbarten Pfarrer überhaupt nicht gepasst, dass Benedikt so einen Erfolg hat und er selbst eben nicht. Florentius wird er auch genannt, dieser Pfarrer, der da neidisch geworden ist auf Benedikts Erfolg. Er versucht es auch wieder mit dem Gift, das er in ein Stückle Brot packt, klappt aber irgendwie genauso wenig wie mit diesem Kelch schon. Also gegen Gift, da hat Benedikt irgendwie immer was in petto gehabt. Und da Florentius merkt, also diesem Benedikt kann ich nicht so einfach kommen, dann versuche ich doch wenigstens seine Schüler, diese anderen Mönche, abtrünnig zu machen. Es ist ein schönes Bild, das dann gebraucht wird, nämlich Florentius, offensichtlich kein Kind von Traurigkeit, gibt jungen Damen Geld, die dann im Klostergarten tanzen sollen, um die Mönche zu betören. Muss ich ehrlich sagen, wäre auch mal ganz interessant gewesen, habe ich aber nie erlebt. Ja, aber jetzt wird Benedikt hellhörig. Also Giftanschlag auf mich ist eine Sache, aber auf meine Schüler, auf die Jünger, so mit denen umzugehen, nein, ich gehe weg. Geht weg, tatsächlich aus Subiaco in den Süden, und zwar etwa 100 Kilometer südlich von Rom, sage ich jetzt mal so vereinfacht, und dort bei Neapel, dort auf der Straße, da trifft er eine Anhöhe, da geht's hoch, da könnte man ein Kloster gut bauen, sagt er sich, und er gründet um 529 nach Christus Monte Cassino. oben auf dem Berg, die Stadt auf dem Berg, die alle sehen sollen. Ja, und in diesem Monte Cassino errichtet er dann sowohl eine Kapelle, Wohnräume, und er schreibt dann später auch die Regel, die ihn bis heute bekannt macht. Die Urschrift dieser Regel, wo er vielleicht selbst geschrieben hat, ist allerdings nicht mehr überliefert. Die frühesten Zeugnisse dieser Regeln stammen dann 7., 8. Jahrhundert. Also, und diese eigentliche Schrift ist wahrscheinlich wie das Urkloster selbst vernichtet worden. Benedikt hatte einmal, wie es in seiner Lebensbeschreibung von Gregor dem Großen heißt, eine Vision, was denn aus seiner Gemeinschaft und aus seinem Kloster werden wird. Und er hat gesehen, geht alles den Bach runter, die Langobarden werden, 577 ist es dann auch gewesen, das ganze Kloster und alles, was er eingerichtet hat, zerstören. Aber er hat gebetet, so heißt es in dieser Lebensbeschreibung, dass doch wenigstens das Leben seiner Mönche erhalte bleibt. Und tatsächlich wird berichtet, dass sie am Tag vor der Zerstörung dieses Kloster still und heimlich verlassen konnten, sich in Rom in Sicherheit bringen konnte und von dort aus dann sich halbwegs wieder konsolidieren konnte, und später sind dann die Benediktiner hinausgegangen. Ja, und habe sich weiter verbreitet. Nun, Benedikt selbst ist dann um 547 am 21. März wohl verstorben. Ganz genau weiß man es ehrlich gesagt nicht, weil, das könnte auch einfach die Übertragung von irgendwelchen Reliquien nach Fleury gewesen sein oder ein Rücktransport oder so. Da sind die Leute sich nicht ganz sicher. Trotzdem noch gerne der 21. März 547 als der Hinübergang des heiligen Benedikt zu Gott gefeiert. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, nachdem er das eine Päckchen geöffnet habe, was denn so das Umfeld dieser Worte um das rechte Maß ist, womit wir geizen sollten, wo wir verschwenderisch sein dürfen. Das eine Päckchen besteht dann sicher im Leben Benedikts, das andere in seiner Regel, die er geschrieben hat. 73 Kapitel, langes Vorwort. Und jetzt könnte man uns aber auch dieser Regel auf verschiedene Weise nähern. Nämlich, man könnte einfach sagen, das erste Wort der Regel überhaupt im Prolog, im Vorwort, heißt höre. Aha, also scheint das Wichtigste zu sein, was Benedikt überhaupt zu sagen hat. Leute, lernt es höre, es hinhöre. Nicht nur mit der Ohre, sondern auch mit der Auge, mit alle Sinne erfasse, aber vor allem mit dem Herzen. Und wenn das gelingt, dann werden die Worte, die er als allerletztes in der Regel Benedikt schreibt, sich erfüllen. Nämlich, nimm diese einfache Regel als Anfang und du wirst zu den Höhen der Lehre und der Tugend, also zu Gott, gelangen. Höre und du wirst leben. So könnte man die Regel zusammenfassen. Oder natürlich, man könnte auch sagen, wir fassen sie einfach so zusammen, wie erlebt einer, der ganz neu zum Kloster kommt, was von diesen Mönchen alles verlangt wird, wie sie sich verhalten solle. So können wir uns der Regel auch nähern. Und da wird Anforderungen gestellt, die ein Novize erfüllen soll, ein Neuer im Kloster, der frisch kommt. Nämlich, da wird zum Teil gesagt, einmal, man soll schauen, worum es dem Novizen, dem Jungen geht. Im 58. Kapitel Benedikts heißt es, man soll schauen, ob dieser junge Mensch wirklich Gott sucht. Gott suchen. Denke man natürlich gleich auch an den Psalm 63, Gott, du mein Gott, ich suche, meine Seele dürstet nach dir. Danach soll man schauen, ob es ihm um Gott geht oder um dreimal warm. Könnte ja auch sein. Schönes Leben oder so. Es muss ihm um Gott gehen. Und da muss eine Sehnsucht da sein, ihm näher zu kommen, ein geistliches Leben zu führen. Und man soll noch auf etwas Zweites schauen, wenn jemand ins Kloster geht. Etwas, was also diesen Mönch sein ganzes Leben lang sicher begleiten sollte und was so ein Grundanliegen Benedikts ist. Man soll schauen, ob er Eifer für den Gottesdienst hat. Eifer für den Gottesdienst. Naja, bei 7-mal am Tag singe ich dein Lob, könnte man ja dann sagen, ist ja ganz einfach, wenn er jeweils morgens bei Sonnenaufgang dann ich übersetze es gleich, um 6 Uhr, um 7 Uhr, um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr, um 17 Uhr, um 20 Uhr immer da ist, 7-mal am Tag singe ich dein Lob, immer in der Kirche erscheint, Psalme schön mitsingt, andächtig und fromm, dann müsste es doch reichen. Nein, es reicht nicht, weil auch im Psalm heißt es ja, 7-mal am Tage singe ich dein Lob und des Nachts stehe ich auf, um dich zu preisen. Also muss man noch mal eins mindestens dranhängen. Aber gut, wer das dann wenigstens alles mitmacht, ist das dann schon Eifer für Gottesdienst? Was ist denn ein Gottesdienst? Heißt das, dass ich hingehe und fromm mal Psalme singe oder an der Messe teilnehme, an einer Wortgottesfeier oder sonst irgendwie? Das gehört sicher dazu, dass ich da hingehe, dass ich meinen Beitrag leiste, dass ich mitsinge, mit Begeisterung hoffentlich, auch manchmal auch vielleicht nicht so, wie auch immer, aber anwesend bin. Und wo es auch nicht mit dem ganzen Herzen, dann vielleicht dann wenigstens mit den Füßen. Aber wenigstens, wobei es immer heißt, natürlich auch ein Mönch, der einen Lebtag lang auch nicht eine einzige Gebetszeit versäumt hat, das muss schon der erste Schritt zur Heiligkeit sein. Ist nicht normal, also leider. Oder ist so halt so. Wie auch immer. Eifer für den Gottesdienst. Der Gottesdienst ist aber noch viel mehr. Nicht der Dienst, den ich Gott bringe, ist damit gemeint. Das ist ja wahrscheinlich auch relativ wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Weil was könnte ich Gott bringe, was er mir nicht zuvor sowieso geschenkt hätte. Also ist doch Gottesdienst vor allem auch etwas, was Gott mir gibt und schenkt. Der Dienst Gottes an mir. Er dient mir hier durch sein Wort, durch den Gesang, der uns geschenkt ist, durch vielleicht eine gute Predigt, durch den Austausch im Gebet. Ja, Gott dient mir und es heißt, er verändert mich. Wer immer am Gottesdienst teilnimmt und Eifer zeigt, zeigt Eifer für Veränderung. Der bleibt nicht derselbe, der er einmal war. Die Begegnung mit Gott verändert. Und deshalb Eifer für den Gottesdienst zu zeigen, das sollte sich in diesem Leben in irgendeiner Weise widerspiegeln. Er sollte auch natürlich bereit sein, zu gehorchen und Widerwärtiges zu ertragen. Denn ein realistischer Blick auf eine Gemeinschaft sollte möglich sein und man sollte merken, aha, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt und mit dem einen komme ich ganz gut zurecht, mit dem anderen nicht. Eine realistische Einschätzung der Mitmenschen, denen ich da begegne, der Möglichkeiten, die eine solche Gemeinschaft hat und die Grenzen, die eine solche Gemeinschaft auch hat, erkennen. Widerwärtiges Ertragen. Ich bin jetzt 27 Jahre verheiratet. Ja, da muss man auch manches ertragen. Ich sage es jetzt mal aus dem Mund meiner Frau, wenn sie so zu mir spricht. Ja, sie hat offensichtlich da genug Erfahrung drin und sie münzt das auf mich. Und ich habe sie mal von einem Malteser gesagt bekommen, deine Frau, die muss eine Heilige sein. Und da habe ich erst gedacht, wie ist das gemeint? Und habe ich gedacht, ja gut, wer mich erträgt, der Widerwärtiges ertragen könne, abtun könne, auch vielleicht mal mit dem Lächeln, mit ein bisschen Humor, das gehört auch dazu. Beständigkeit soll derjenige versprechen, wenn er ins Kloster dann fest eintreten möchte. Beständigkeit, die sogenannte Stabilitas. Stabilitas loci, das bedeutet, wenn er in Wimpfe, in Rom oder wo auch immer eintritt, dann wird er sein ganzes Leben normalerweise in diesem Kloster, in dieser Klosterfamilie auch verbringen. Aber mit Beständigkeit ist ja nicht nur die Ortsbeständigkeit gemeint, sondern auch die Beständigkeit, mit dieser Gemeinschaft mitzuwachsen, die Treue im Dienst zu haben, das Engagement, nicht bei aller Höhe und Tiefe, die es da gibt, aber nicht einfach mal irgendwann erlahmen zu lassen und sich dann einfach nur noch gehen zu lassen. Beständigkeit im Eifer, klösterlicher Lebenswandel soll er versprechen. Das heißt, man sagt gerne in Armut lebe, aber ich kenne eigentlich keine Benediktinermönche, die wirklich arm sind. Wenn ich Armut erleben möchte, erfahren möchte, dann gehe ich durch unsere großen Städte. Da finde ich Arme. Ich gehe nach Afrika, nach Südamerika und. Überall finde ich Armut. In unsere Klöster meistens nicht. Es geht nicht darum, dass das Kloster selbst arm ist. Sonst könnte eine Gemeinschaft auch so gar nicht existieren, könnte nicht die Gebäude unterhalten, nicht ihre kulturelle Leistungen bringen, die auch innerhalb und außerhalb von einer solchen Gemeinschaft erwartet werden. Es ist damit gemeint, eine Anspruchslosigkeit, dass ich das, was ich brauche, auch bekommen soll und das, was mir gegeben wird, auch immer dankbar annehme, als Geschenk auch von der Gemeinschaft, nicht als selbstverständlich, könnte auch für eine eheliche Beziehung von Nutze sein, den anderen nicht nur selbstverständlich hinzunehmen und zu nehmen, sondern zu sagen, danke Herr, dass du mir diese Partnerin, diesen Partner geschenkt hast und für alles danke, wie ich unterwegs sein darf, als Geschenk mit offenen Armen, Hände empfange. Arm vor Gott. Ehrlich, ehelos sollte man sein. Ja, spätestens da werde sie sagen, jetzt wissen wir auch, warum er aus dem Kloster gegangen ist. Er hat ja dann auch gleich geheiratet. Ja, aber ich darf das hier auch so sagen. Natürlich bin ich deshalb aus dem Kloster gegangen, weil ich geheiratet habe. Aber mit ein bisschen Abstand sehe ich das auch ein bisschen anders. Ich bin, wenn ich so sagen darf, ein verwöhntes Kind. Von der Familie her, meine Eltern waren immer zusammen. Die haben recht gute Ehe auch geführt, war nicht alles perfekt und so weiter. Aber was soll's? Ich bin jemand, der sich als ein Beschenkter erleben darf. Und habe auch in der Jugendzeit nie verstanden, was da so vorgegangen ist unter meine Kameraden. Und das ist Ausbreche und was weiß ich. Und dieses Hadern mit der Gesellschaft und dieses, war ich viel zu zufrieden in dem, wie ich gelebt habe und leben durfte. Und jetzt sage ich es mal so, in unserem Kloster waren dann die letzten Jahre vielleicht nicht mehr ganz so rosig gewesen. Ein Abtsweggang stand an. Da wurden schon einige Geschütze ins Feld geführt, wer da weitermachen könnte und weiter. Die Gemeinschaft ist ein bisschen lockerer geworden, zerbrochen und es gab Anfeindungen. Und jetzt sage ich es mal so. Der Herr hat es auch in dieser Situation gut mit mir gemeint. Er hat gemerkt, wenn ich dort bleibe, verliere ich meine Lebenslust. Das hat er mir nicht gönnen wollen. Und so hat er mir meine Frau gegönnt. Und wir sind noch immer verheiratet und auch gerne, wirklich. Er hat es gut mit mir gemeint. Gehorsam sollte man versprechen, also dieses Hinhören auf Gott, auf die Gemeinschaft, aber auch das Hinhören auf mich selbst, was denn zu mir passt und ob das Leben, das ich da gewählt habe, noch immer so sinnvoll ist, wie ich es mal begonnen habe. Ja, jetzt habe ich praktisch episch-romanhaft ausgebreitet, was es Denken Benedikts so ausmacht, wie es in seiner Regel herauskommt, wie es von Gregor dem Großen beschrieben ist. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt müssen wir mal langsam zu Potte kommen. Da ist ja dieses Thema das rechte Maß. Und das zeigt sich dann auch in mehreren Regeltexten, was das rechte Maß denn sein könnte. Das Wort Maß kommt maßlos oft vor in der Regel, tatsächlich in der verschiedensten Variante. Ich habe es nicht durchgezählt, da gibt es sicher irgendwelche Mathematiker, Statistiker, die machen das mit Vorliebe. Nein, ich sehe die ganze Anstreichung und denke mir, Wahnsinn, ich greife mir am besten mal eins heraus. Da gibt es ein Kapitel, das heißt vom Maß des Getränkes. Und das, möchte ich sagen, ist so ganz typisch benediktinisch und macht Ihnen am besten deutlich, was benediktinische Lebensart vielleicht heißen könnte. Es wird bei diesem Kapitel zunächst mal gesagt, jeder hat seine Gabe von Gott, der eine so, der andere so. Ja, das klingt doch sehr positiv, nämlich die Menschen sind verschieden, jeder hat seine Vorzüge, jeder hat auch seine Ecken und Kanten, seine Licht-, seine Schattenseite. So sind wir halt, nicht nur als Christen, sondern auch in einem Kloster sind es Menschen mit all diesen Facetten. Ja, und dann geht's weiter. Der eine so, der andere so. Und unser Pater Paulus hat dazugefügt, und manche sind doch sehr so. Ja, sehr eigen. Aber auch die gilt es ja dann im Notfall oder auch im Normalfall zu ertragen. Und deshalb der Grundsatz oder das Bedenken am Anfang. Weil die Menschen so verschieden sind, bestimmen wir nur mit einigem Bedenken das Maß der Speise für andere. Verständlich, weil der eine mag mehr, der andere weniger, der eine mag das, der andere jenes. Wir haben doch alle verschiedene Geschmäcker und auch unser Hunger ist verschieden. Also das festzulegen ist ganz schwierig. Und deshalb ein Hinweis, wie es gehandhabt werden soll, nämlich doch mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schwachen meinen wir, dass für jeden Tag täglich eine Hemina Wein genügt. Eine Hemina Wein. Ja, jetzt fragt man sich natürlich erst einmal, jeder soll Wein bekommen, täglich. Halte mal, sind das nicht Mönche? Also hätte man das einem Mönchsvater in Ägypten erzählt, dass die da Wein trinken. Aber das geht überhaupt nicht. Aber wie es selbst in der Regel heißt, eigentlich lesen wir bei den Alten, dass Wein überhaupt nichts für Mönche ist, bringt er doch selbst die Weisen zu Fall. Aber da wir das unseren Mönchen nicht beibringen können, geben wir eben die Anordnung, dass man weniger trinken soll. Nicht im Übermaß. Und das ist der Schlüssel. Wir haben auf der einen Seite eine Forderung, ein Gesetz, eine Tradition, die uns eigentlich ganz wichtig und heilig ist. Aber hier haben wir die Realität. Und beides bringen wir nicht so leicht unter den Hut. Und es wird in der Gemeinschaft, in der erlebte Menschen gegeben habe, die dieser alten Tradition angehangen habe. Wie Wein für Mönche, wo sind wir denn? Und andere wieder, die gesagt haben, wieso, Wein gehört doch dazu. Wir sind hier in Italien. Wer da nicht sein Gläsle Wein trinkt, ist doch kein Mensch. Also bitte. Die Vorstellungen sind ganz verschieden, die da aufeinander prallen. Und deshalb muss es vermittelt werden. Deshalb, ein Hemina Wein soll genüge. Jetzt ist natürlich dieses Hemina Wein schon so eine Herausforderung. Man kann in Lehrbüchern schauen, was denn eine Hemina für eine Maßeinheit gewesen ist. Und dort findet man auch Antwort. Und man findet sogar eine fromme Geschichte, dass nach der Zerstörung Monte Cassinos die Hemina mitgebracht worden wäre von den Mönchen. Man habe sie gerettet, auch dieses Pfund zum Abwiegen des Brotes. Und deshalb wäre diese Tradition unverfälscht weitergegeben worden. Aber wie es mit frommer Geschichte so ist, fromm sind sie halt. Aber ob sie auch Realität habe, weiß ich nicht. Denn für denjenigen, der von Wein überhaupt nichts hält, als Mönch, der keinen Wein mag, der wird sagen, ja, die Hemina, das ist höchstens so ein kleines Schlückle, so ein Achtel, höchstens. Und jemand, der in Italien groß geworden ist und sagt zu jedem, ah, das ist sicher ein Viertel. Ja, richtiges Glas voll. Die Hemina, die verschiedenen Überlegungen dazu, Anforderungen, was ist das richtige Maß? Beim Getränk zeigt sich's, beim Essen zeigt sich's und es soll vor allem nicht im Übermaß gegessen, getrunken werden. Das ist die Lösung überhaupt. Das Unwort der Regel wäre die Unmäßigkeit. Und deshalb soll auch bei den Essenszeiten, in der Regel Kapitel 39 steht es dann, das Maß der Speise folgendes sein: zwei gekochte Gerichte sollen mit Rücksicht auf die Schwachen genügen. Auf die Schwachen, also die, die vielleicht von dem einen nicht essen können, das könnte dann vom anderen essen, die irgendwelche Gluten oder sonstige Unverträglichkeiten haben. Deshalb soll es auf jeden Fall zwei Essen geben. Man nimmt Rücksicht plötzlich auf die Schwachen, aber Unmäßigkeit soll vermieden werden, denn nichts passt zu einem Mönch weniger als die Unmäßigkeit. Jetzt haben Sie natürlich, wenn Sie an Mönch denken, diese bayerischen biertrinkenden Mönche vor sich, die Sie haben sie vor Auge und die haben einen Bauch vor Augen. Ja, was ist da unmäßig? Es ist immer schwer zu sagen, was da unmäßig ist und was Übersättigung ist, was zum Lebensgefühl auch des Einzelnen wirklich sich positiv auswirkt, was einfach dazugehört. Das mag bei einem bayerischen Franziskaner anders sein als bei einem, ja, kleinasiatischen Mönch in irgendwelchen Höhlen. Ja, die Regel wird verschieden gedeutet. Sie ist aber damit auch flexibel. Es soll ein freies Spiel entstehen zwischen der Forderung des einen und des anderen. Und dann schaut man zugleich in die Tradition, wie ist es eigentlich gewesen? Was steht dazu? Einerseits in der Regel, was steht dazu in der Kirchenväter, und das muss miteinander ins Gespräch kommen. Und dann gibt es eine Lösung. So macht es Benedikt schon zu seiner Zeit und gibt damit die Art und Weise vor, wie wir auch heute noch mit Problemen umgehen sollen. Interessant, dass nicht nur bei der Speise es Maß eingehalten werden soll, sondern auch die Stunden, zu denen gegessen werden solle, Alles soll mit Maß geordnet sein, selbst die Kleidung, die jemand trägt. Es muss alles maßvoll sein, das heißt, die Kleider müssen demjenigen, der sie dann trägt, auch passen. Es ist nicht wurscht, was jemand anzieht, die müssen passen. Im Sommer kann es ein bisschen dünnerer Stoff sein, im Winter etwas dickerer Stoff. Die Schuhe müssen passen. Es muss also nicht nur passen dem Mönch, sondern auch zur Umgebung, wo jemand wohnt. Alles muss angemessen sein. Das ist benediktinisch. Und der Abt muss dafür Sorge tragen, der Leiter des Klosters, dass das alles auch passt. Selbst wenn sich ein Mönch vergeht, irgendwie schuldig wird, dann ist es so, dass der Abt nach der Schwere der Schuld auch das Maß der Strafe festsetzen muss. Es muss miteinander korrelieren. Er kann nicht einfach irgendwie irgendwas draufsetzen, sondern es muss stimmig sein. Stimmig kann heißen, dass der Abt bestimmt das Maß und die Stunde fürs Essen für einen, der sich vergangen hat. Je nach Schwere der Schuld kann er auch alleine unter Umständen essen müssen. Nicht mehr zur Gemeinschaft in dem Sinn spürbar dazugehören, sondern abseits wie im Kindergarten dann sitzen muss und dort esse, ja, war eine Strafe, nämlich ganz dazu zu gehören. Also mag uns kleinlich, kindlich erscheinen, aber ich kann mich daran erinnern, wie ich als Kind mal rausgezogen wurde, weil ich angeblich was gemacht habe und dann in der Ecke sitzen musste. Ja, war noch heute eine Ungerechtigkeit, wenn Sie mich fragen. Aber ja, aber was soll's? Auch das mag es geben. Und jetzt sind wir beim Maß. Man nennt es aber im monastischen Umfeld anders, die Discretio. Die Discretio. Wir kennen das Wort von diskret, also ein bisschen sich zurückhalte, etwas auch unter Umständen unter dem Teppich halte. Aber das ist nicht gemeint, das, wie wir diskret verstehen oder nur zum Teil. Es ist im Letzten die Gabe der Unterscheidung damit gemeint. Die Gabe der Unterscheidung, nämlich, was ist wirklich wichtig? Worum geht's überhaupt? Welche Quelle liege vor? Was ist passiert? Ich gucke mir das genau an. Ich erwäge, was da vor sich gegangen ist. Ich stelle fest, welche Folgen das gehabt hat für die Gemeinschaft unter Umständen. Ich wäge ab als Abt und treffe dann eine Entscheidung. Ich lasse mich nicht treiben von irgendwelchen Rachegelüsten, wenn mir etwas passiert ist. Oder schlag einfach zurück. Oder der hat das und das gemacht und jetzt aber drauf. Nein, bewusst reflektiert handeln. Es einordne in ein Größeres. Das hat monastische Tradition. Selbst Kassian, der in Marseille zuletzt gelebt hat, 5. Jahrhundert, beschreibt, denn Mutter, Wächterin und Lenkerin aller Tugenden ist die Unterscheidung. Griechisch dann Diakrisis. Die Unterscheidung ist der königliche Weg eines Mönches. Zu wissen, was ist wesentlich, was ist unwesentlich, was ist wichtig für mein Leben und was ist vielleicht auch nur hilfreich, aber nicht unbedingt erforderlich. Und das Ganze in einen monastischen, in einen klösterlichen Lebenskontext stelle, abklopfe mit dem, wie andere lebe, was in einer Gemeinschaft vor Ort konkret möglich ist, das einzuschätzen, das sachliche Überblick zu behalten, Urteilsfähigkeit, Unterscheidungsgabe einzubringen, aber auch die Herzenserkenntnis, einen Mensch anzuschauen und zu sehen, was den umtreibt, was ihn bewegt, wo er herkommt, was ihn bedrückt, zu erkennen und das einordnen zu können und vielleicht ein hilfreiches Wort sagen zu können, diese Herzenserkenntnis des Altvaters, die immer wieder, von der immer wieder berichtet wird, das gehört zur Diskretio dazu. Sie setzt voraus natürlich eine Unparteilichkeit. Der Abt soll unparteilich sein. Er soll den Freigeborenen, den, der ursprünglich mal Sklave war und dann ins Kloster eingetreten ist, nicht vorziehe. Er soll nicht Rangordnung innerhalb der Mönche irgendwie willkürlich durcheinander werfen, sondern je nachdem, wie sie eingetreten sind, so sind sie auch im Kloster beheimatet, verwurzelt und so ist die Rangordnung. Wer früher ins Kloster eingetreten ist, der ist älter. Wer später eingetreten ist, ist jünger. Egal welches Lebensalter und welche Herkunft er ansonsten hat. Im Dienst vor Christus sind alle gleich. Das ist Unparteilichkeit, Objektivität, die er jedem Mitbruder schuldet. Und er soll kein Ansehen der Person kennen. Die Diskretio, dieses Einschätzen könne, heißt aber auf der anderen Seite nicht Konfliktvermeidung, Duldsamkeit. Nicht, das heißt nicht, diejenigen, die am lautesten schreien oder die am faulsten sind, drücke alles runter und der Abt lässt sich das alles gefallen. Das wäre keine Diskretio, sondern es braucht das genaue Hinsehen und das Unterscheiden und die Sensibilität für die jeweilige Lebenssituation. Also es ist nicht Beliebigkeit, diese Diskretio zu leben und andererseits nicht Rigorismus, sondern ein gangbarer Weg miteinander finden, der realistisch ist und der eigenen Ansprüche und auch der Tradition des Mönchslebens entspricht. Es braucht dafür also Menschenführung, Erfahrung darin. Es braucht Grundhaltung des Abtes im Verständnis auch von Menschen, von unterschiedlichen Situationen, von ihren Fähigkeiten, von ihren Grenzen auch und zu erkennen, wo jemand überfordert sein könnte, aber auch wo jemand unterfordert sein könnte. Er muss unterscheiden, was möglich ist, was nötig ist. Er muss aber auch dem Mittelmaß widerstehen. Und einen maßgenauen Umgang mit dem Einzelnen finden. Das ist die Aufgabe des Abtes. Aber Diskretio, diese Unterscheidungsgabe, jetzt könnte man sagen, das ist delegiert an den Abt, da weit oben, der soll sich drum kümmern und alle anderen lassen sich so treiben. Fehlgegangen. Die Diskretio ist etwas, was eigentlich für jeden Mitbruder zutrifft, um die sich jeder bemühen soll. Es ist eine Gabe, eine Geistesgabe, ein Geschenk Gottes, sie zu haben, aber sie auszubilden, sie zu fördern, weiter zu vertiefen, ist Aufgabe eines jeden Bruders. Zum Beispiel muss jeder Mitbruder ja auch selbst erkennen, was er braucht, was ist nötig. Und das muss er auch vertreten. Er muss sagen, lieber Abt, liebe Gemeinschaft, hier stehe ich und das brauche ich. Ohne das geht's nun mal nicht. Für meine Arbeit, für mein seelisches Wohlbefinden, wie auch immer. Und ich stehe für mich ein, für meine Bedürfnisse. Und er muss nicht weniger nehmen als das, was er wirklich braucht. Aber er muss auch nicht deshalb mehr nehmen, weil jemand anders vielleicht mehr bekommen hat. Das Nötige erbitten und das Nicht-Benötige eben sein lassen, auf es verzichten. Die Diskretio liegt also in der Selbstbescheidung, in der Genügsamkeit. Liebe Zuhörer, ich habe es jetzt mal nebenbei so auf die Uhr geschaut und denke mir, die Diskretio mag auch im 49. Kapitel der Regel eine Rolle spiele, nämlich, wie gestalte ich die Fastenzeit? Jetzt werden Sie natürlich so als erstes denken, natürlich, jetzt kommen die harte Jungs zum Vorschein, Fastenzeit, jetzt muss aber richtig die Schwarte knacken oder so. Da wird nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken und, und. Wenn ich aber in die Regel hineinlese, heißt es da, eigentlich soll der Mönch ein Leben führen, immer wie in der Fastenzeit. Erstens, eigentlich soll es so sein. Zweitens, die Feststellung, nur wenige haben die Kraft dazu. Also, drittens, sollen wir uns bemühen, wenigstens in diesen Tagen uns ein bisschen zusammenzureißen, ein bisschen Verzicht zu halten an Essen, Trinken, Schlafen, Geschwätz, Scherzen zugunsten geistlicher Sehnsucht aufs Osterfest hin. Ein bisschen mehr an Lesung, ein bisschen mehr an persönlichem Gebet, aber alles das, was man da in der Fastenzeit macht und tut, soll immer rückgebunden sein im Gespräch mit dem geistlichen Vater. Also nicht einfach selbstherrlich das entscheide, sich anmaßen, sondern im Dialog mit dem Vertreter der Gemeinschaft erarbeite. Was ist sinnvoll für mich? Discretio, das rechte Maß. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel für die Discretio. Ein Beispiel, das ich heute in besonderer Weise geübt habe. Wenn Sie zu uns nach Wimpfe kommen, dann werden Sie mich sehen in Jeans, in einem Poloshirt, Birkenstockschuhe. Ich bin dort daheim, also bewege ich mich auch wie zu Hause. Aber die Discretio verlangt es, vor so einem Publikum anders aufzutreten. Wenn ein Mönch das Kloster verlässt, soll er bessere Bekleidung anziehen, als es im Kloster selbst üblich wäre. So heißt es in der Regel Benedikts an einer anderen Stelle. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel für die Discretio gegeben. Aber ich hoffe, dass das rechte Maß, auch wenn die Zeit das ein bisschen jetzt karikiert, trotzdem gehalten wurde. Dass Sie dieses Lavieren zwischen Inhalt, Form, bekanntem Neuem, ein bisschen Wisse, ein bisschen unterhaltsam, Bildung und andererseits Plauderton ist auch von der Form des Vortrags her ein Beispiel einer benediktinischen Discretio, Unterscheidung von allem ein bisschen mal schaue und ein bisschen ab und zu gebe. Wenn mir das halbwegs gelungen ist heute Abend, dann bedanke ich mich sehr einmal für Ihr gutes Zuhören, für Ihr Interesse und freue mich dann auch schon auf Ihre Fragen. Vielen Dank.